Servus und willkommen zurück beim The Vibes Magazine. Jonas und ich sind heute einmal quer durch die NBA gerast, haben nach einer Woche NBA-Spiele alle Teams analysiert, die uns so in den Sinn gekommen sind. Von den Hornets, den Bulls, den Knicks im Osten, die ganzen Überraschungsteams, die gerade überragend aufspielen, bis zu den kriselnden Lakers und den noch nicht so richtig in den Groove kommenden Nets sind alle möglichen Teams mit dabei, alle möglichen Spieler. James Harden haben wir lange diskutiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein!
Hallo und herzlich willkommen zum The Vibes Magazine Podcast. Mein Name ist Jonas und wie nicht immer, aber meistens mit am Start diese Woche wieder der Marius. Moin moin.
Servus Jonas, grüß dich. Endlich sind wir wieder hier vereint vor dem Mikro, nachdem letzte Woche der Sepp und der Robin ja dankenswerterweise für uns den Platz eingenommen haben.
Ja, du hast gemerkt, ich bin in alte Muster verfallen, bin der Routine erlegen. Aber man muss sagen, letzte Woche zum Auftakt der NBA-Saison eigentlich haben wir nochmal einen Sonderpodcast eingestreut. Sepp zusammen mit Robin. War ein ziemlich cooler Podcast, kam auch ziemlich gut an. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die beiden, speziell natürlich an unseren Gast Robin Singh. Ja, war cool, oder?
Safe, spannende Geschichte. Endlich mal jemand, der wirklich einen Plan von Basketball hat und nicht zwei so Labersäcke wie wir hier, sondern ein tatsächlicher Coach. Der auch noch mal ein bisschen andere Einblicke zur Kyrie-Situation, zu Ben Simmons und so. Als Fan nimmt man es ja dann doch noch mal ein bisschen anders wahr. Von daher, wenn ihr es noch nicht gehört habt, checkt das gerne aus. Einfach auf Spotify eine Folge zurückgehen, mal reinhören. Kann man sich jederzeit noch mal anhören. Sehr, sehr coole Folge geworden. Von mir auch noch mal Dankeschön, dass ihr beiden das gemacht habt, Robin und Sepp. Und ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt heute mal voll ins NBA-Geschehen. Ne? Wir haben jetzt noch über gar nichts gequatscht, haben jetzt quasi eine Woche NBA-Spiele hinter uns. Mal schauen, was so deine Eindrücke waren bislang.
Ja, absolut ready für Overreactions, würde ich mal sagen.
Yes, Sir.
Wir schauen mal, ob wir total übertreiben oder ob wir uns irgendwie im Zaum halten können. Ich würde mal anfangen direkt mit den Chicago Bulls. Die nice. Bulls ja einen extrem guten Saisonstart hingelegt. Der Dream von 82-0 ist am Start, weiterhin für die Bulls. Das erste Mal, das ging überall durch die Medien, seit Michael Jordan sind die Bulls wieder mit 4-0 in die Saison gestartet. Ja, was sagst du zu den Bulls? Glaubst du, die können das so fortsetzen? Glaubst du, dass sie da wirklich for real sind? Sind sie ein Contender für dich? Kann man das jetzt schon sagen? Oder wie würdest du das Ganze einschätzen?
Okay, also wenn du das Wort Contender direkt in den Mund nimmst, dann hast du es mit den Overreactions heute tatsächlich ernst gemeint. Sehr, sehr schöner Start. Was du auch direkt erwähnt hast, ist natürlich seit Michael Jordan. Das ist für mich auch so ein bisschen die Begründung, warum es jetzt dieses Jahr wieder läuft. Ich meine, der aktuelle GOAT spielt jetzt halt in Chicago, ne? Alex Caruso, bisschen bleicher unterwegs als der gute MJ damals, aber eine absolute Maschine. Und natürlich mit ein Faktor dafür, dass die Bulls so rasieren. Als Lakers-Fan hat man da natürlich auch so ein bisschen eine Träne in den Augen, wenn man sieht, wie Lonzo Ball da Alley-Oops auf Alex Caruso wirft und der die dann reintrümmert. Hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wenn man das in Purple and Gold gesehen hätte. Aber ja, mit Caruso und den anderen Neuverpflichtungen, DeMar DeRozan, Lonzo Ball habe ich gerade schon genannt, passen alle gut zu Zach LaVine und die Bulls rasieren aktuell. Gute Siege, deutliche Siege, offensiv und defensiv irgendwie echt stabil, was die abliefern und scheinbar kannst da doch ein bisschen positiver Richtung Playoffs gehen, als wir beide das vielleicht auch vor 2-3 Wochen oder so gedacht hätten.
Ja, ich habe sie, glaube ich, in meinen Power Rankings im Osten sogar vergessen. Schande über mich.
Stark.
Aber um das Ganze vielleicht mal wieder ein bisschen einzuordnen, man muss schon auch sagen, wenn man auf die Qualität der Gegner guckt, die Bulls bisher bei ihren 4 Siegen geschlagen haben. Es waren zweimal die Pistons ohne Cade Cunningham, der leider noch verletzt raus ist. Die Pelicans ohne Zion Williams und die Raptors ohne Pascal Siakam. Also jetzt auch nicht unbedingt Quality Wins, aber trotzdem, man kann natürlich immer nur die Gegner schlagen, die irgendwie mit einem auf dem Platz stehen. Ich glaube, es wird spannend sein, jetzt die nächsten Spiele zu sehen. Da wird sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen bei den Bulls. Da spielen sie gegen die Knicks, die Jazz, Boston, Philly. Ja, das sind so die nächsten Gegner. Ist auf jeden Fall eine andere Hausnummer. Gerade die Knicks und die Jazz auch sehr stark in die Saison gekommen. Was bei den Bulls aber auf jeden Fall auffällt, ist, dass sie wirklich unerwartet stark in der Defense sind. Also eigentlich hätte man vielleicht gedacht, dass sie eher in der Offensive so ein bisschen ihr Heil suchen werden. Aber sie stellen aktuell die zweitbeste Defense. Ja, ich weiß, super kleine Sample Size, aber trotzdem interessant. Nur die Heat sind besser. Und wenn man sich dann mal so das Spielermaterial anguckt, das bei den Bulls da so rumläuft, mit Lonzo Ball und Caruso, hast du zwei super gute Point-of-Attack-Verteidiger, die sich, ja, die einfach, ich meine, Caruso, du hast gerade schon angesprochen, er ist nicht umsonst schon direkt wieder Publikumsliebling bei den Bulls, das ist einfach ein richtig
MVP-Chance bekommen, hast du das mitbekommen?
Ja.
Wahnsinn, ey.
Also die beiden wirklich gute Verteidiger, Zach LaVine macht da weiter, wo er bei Team USA aufgehört hat. Da hat ihm Popovic wohl so ein bisschen geflüstert, dass er eigentlich ein ziemlich guter Defense-Spieler sein kann, wenn er denn nur will. Dazu hast du mit Williams jemand auf dem Flügel, der auch gut ist. Also sie schaffen es aktuell vor allem Vucevic auf Center so ein bisschen zu verstecken, der eigentlich so, ja, jetzt nicht unbedingt als Defensiv-Center bekannt ist. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass die Bulls auch weiterhin so über die gesamte Saison eigentlich eine ganz ordentliche Defense stellen werden.
Ja, ist sehr gut möglich. Gerade bei LaVine war es ja eigentlich immer eher so eine Sache der Einstellung auch ein Stück weit. Also natürlich kann der Typ ein guter Verteidiger sein, der ist athletisch ein absolutes Monster, hat die richtige Größe für seine Position, kann mit jedem mithalten, kommt überall hinterher, ist super schnell. Wenn da dann noch der Einsatz stimmt und der Wille irgendwie, dann ist man schnell auf einmal ein viel, viel besserer Verteidiger als in der Vergangenheit. Mal schauen, ob er das ganze Jahr über Bock drauf hat. Ist ja, glaube ich, gerade auch in Vertragsverhandlungen noch oder zumindest wird er, meine ich, nächstes Jahr Free Agent und spielt da dann sicherlich auch um die Größe seines Vertrages. Vielleicht motiviert das nochmal so ein bisschen extra in den nächsten kommenden Partien. Und dann wird sich zeigen, ob sie eben auch ein paar von den Top-Teams, die du eben aufgezählt hast, schlagen können. Ich glaube, gegen Philly spielen sie sogar direkt zweimal und hinten dran dann noch die Brooklyn Nets. Also schon dann die Teams, die man im Osten vielleicht vor ihnen gesehen hätte. Und dann wird sich zeigen, ob das jetzt eine coole kleine Gewinnserie zum Start der Saison war oder ob doch mehr dahinter steckt. Ich glaube, bei allem, was wir heute besprechen, darf man halt nicht außer Acht lassen, dass 4-5 Spiele in der riesigen Menge an NBA-Games, die jedes Team pro Jahr hat, am Ende halt doch nicht so super, super aussagekräftig sein werden.
Ja, absolut. Muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, das muss man auf dem Schirm haben. Aber was ich bei den Bulls dennoch auch interessant finde, sie haben zwar aktuell zahlenmäßig keine wirklich gute Offense, aber wenn man sich so das ein oder andere Spiel von ihnen angeschaut hat, ist es relativ erstaunlich, dass sie eigentlich ein ziemlich gutes Ball-Movement haben, nicht einfach nur irgendwie abwechselnd LaVine und DeMar DeRozan da irgendwie den Ball geben und die irgendwelche ISOs durchziehen. Da sind wirklich viele, viele gut herausgespielte offene Würfe dabei. Das wird sich sicherlich noch ändern. Also die Offense wird definitiv stärker werden, weil ich glaube, dass die Bulls da ihre Würfe in Zukunft besser treffen werden. Das ist gerade so ein bisschen fast schon ein Slump, wo sie da drin stecken. Was noch erstaunlich ist, ist, dass sie mit Abstand die wenigsten Dreier nehmen. Also sie haben irgendwie 26 Dreier nur genommen, vielleicht zum Vergleich. Die Knicks 46 auf Platz 1. Also das finde ich dann doch relativ interessant, weil sie haben ja eigentlich ganz ordentliche Schützen, treffen auch 40% dieser Dreier. Aber speziell in der Offense finde ich es ganz interessant, dass mein alter Freund aus OKC-Zeiten, Billy Donovan, es scheinbar doch irgendwie schafft, eine halbwegs ordentliche Offense aufs Parkett zu zaubern.
Ja, ich glaube, gerade wenn es darum geht, ist vielleicht der Hinweis, den du eben schon mal gebracht hast, noch mal ganz passend. Zweimal Detroit, einmal die Pelicans und einmal die Raptors, die klar ein gutes Defensivteam sind, aber die anderen beiden sind jetzt vielleicht auch nicht so die großen Größenordnungen, bei denen man dann sagen könnte, okay, die haben jetzt gegen starke Defenses es geschafft, offensiv zu brillieren. Von daher, wenn das ein bisschen zurückgeht, oder noch weiter zurückgeht offensiv, dann könnte das ein echtes Problem für Chicago werden. Auf der anderen Seite haben sie halt auch die Einzelspieler, die dann, wenn der Ball mal nicht so läuft, wie er es aktuell tut, auch in aus einer Isolation halt scoren können. Also DeMar findet immer irgendeinen Weg zum Korb, LaVine sowieso. Und auch Vucevic ist ja da durchaus versiert unterwegs. Von daher bin ich sehr gespannt, wie wir das die nächsten Wochen erleben dürfen und spricht ja nur für die NBA und für den Osten, wenn wir jetzt mit den Bulls noch ein Team haben, das da richtig dick im Rennen ist.
Um vielleicht noch eine kleine Overreaction einzustreuen on top zu den Bulls. Was hältst du von dem Hot Take, dass das Duo Zach LaVine und Vucevic eins der besten Two-Man-Games ist in der Liga? Das Pick-and-Roll von denen ist echt fies. Muss man anschauen. Wenn die beiden da ins Pick-and-Roll gehen, Vucevic trifft jeden Floater gefühlt. Das ist echt ganz geil.
Ja, mag sein. Aber also, keine Ahnung. Wenn man jetzt über die tatsächlich besten Duos in der ganzen Liga spricht, dann kommen da, glaube ich, noch so die ein oder anderen Namen, auf die man zuerst kommt, bevor man da an LaVine und Vucevic denkt. Trotzdem können sie sich cool ergänzen, keine Frage. Kann ein solides Duo sein, aber ich glaube, die würdest du selten in den Top 5 von so einem Ranking sehen.
Ja, mark my words. Lass mal die Saison ein bisschen verstreichen. Wir sprechen uns dann in den Playoffs wieder. Ich habe gesagt, ich bin im Overreaction-Modus. Ich merke gerade, ich muss zwei Gänge runterschalten. Das ist ein bisschen krass. Aber dann lass uns doch mal weitermachen. Die New York Knicks, ebenfalls gut in die Saison gestartet. 3-1 Siege. Ja, da waren auch ein paar, ja gut, gegen Boston haben sie gewonnen, gegen die 76ers. Und einmal gegen Orlando. Das zweite Spiel gegen Orlando haben sie dann verloren. Hast du schon was von den Knicks sehen können?
Bislang habe ich nur bekloppte Knicks-Fans vor dem Garden sehen dürfen auf Twitter, die komplett am Ausrasten singen. Bing Bong hier, Bing Bong da, irgendwie alle Knicks-Fans sind total am Randalieren, aber auch zu Recht, weil die für mich einen noch stabileren Eindruck irgendwie machen als die Bulls, auch wenn sie jetzt ein Spielchen schon verloren haben. Trotzdem mega geiler Start der Knicks, wirken irgendwie noch gefestigter als letztes Jahr, was für mich hauptsächlich daran liegt, dass es offensiv irgendwie ganz anders läuft, als wir es vor allem dann in den Playoffs hinten raus in der vergangenen Saison gesehen haben. Das ist irgendwie viel, viel flüssiger. Das Scoren fällt ihnen viel, viel leichter. Ungewohnt für ein Team von Thibodeau, dass er da jetzt irgendwie einen Fokus in der Offseason auf die Offense gelegt hat. Scheint aber so gewesen zu sein. Dazu machen die Spieler alle den Eindruck, als hätten sie nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. RJ Barrett super stark, Quickly mit geilen Moves, guten Spielen. Sie haben endlich Mitchell Robinson wieder zurück, ihren starken Center, der ja häufig immer verletzt ausgefallen ist. Randall sowieso nach der vergangenen Saison scheint auf dem Niveau weiterzuspielen, was ich echt beeindruckend finde. Ja, man kann nur in New York hoffen, dass sie das auf Dauer wieder durchhalten können und dass Thibodeau da seine Stars nicht zu sehr in Grund und Boden treibt. Ich hatte irgendwo einen Stat gesehen aus dem Orlando-Game, irgendwie 20 Punkte Führung, nur noch ein paar Minuten zu spielen. Randall hat schon 37 Minuten auf dem Tacho und bleibt aber trotzdem natürlich auf dem Feld, weil man bei Thibodeau einfach bis zum Ende durchspielt. Kann man nur hoffen, dass das gut geht.
Ja, also er steht auch jetzt in dieser Saison schon wieder bei 37,8 Minuten im Schnitt. Also ganz, ganz ordentlich. Aber natürlich auch 25,5 Punkte hat sich da nochmal gesteigert. Also wieder sehr kleine Sample Size. Aber auf jeden Fall kann er seine Vorsaison, glaube ich, bestätigen. Eventuell packt er sogar nochmal ein bisschen was drauf. Und man muss sagen, die Knicks machen einfach einen guten Eindruck. Also es war keine Eintagsfliege, dass sie letztes Jahr in die Playoffs gekommen sind, dass sie da, ja gut, dann gegen die Hawks, die dann aber auch bis in die Conference Finals gekommen sind, rausgeflogen sind. Aber ich glaube, die Knicks machen Spaß und das ist, glaube ich, das Wichtigste, gerade auch für Knicks-Fans. Wenn man gute New York Knicks in der NBA hat, ist das, glaube ich, für die Liga ein richtiger Gewinn.
Safe, safe, keine Frage. Wie siehst du Kemba Walker in den ersten paar Spielen. Hast du schon ein bisschen was mitbekommen? Wenn man so auf die Stats schaut, ist ja kein schlechter Start. Allerdings 12,5 Punkte ist jetzt auch nicht das, was man von einem Superstar-Point Guard vielleicht gewohnt ist. Ich war ja sehr kritisch vor der Saison und war eher der Meinung, gebt alle Minuten, die ihr irgendwie an Kemba verpulvert, lieber an Quickley und lasst den noch ein bisschen besser werden, sich ein Stück weiterentwickeln. Würde ich, glaube ich, weiterhin zustehen. Also Kemba spielt zwar nicht übertrieben viele Minuten, 26 sind es aktuell im Schnitt. Derrick Rose, Alec Burks bekommen auch alle noch ihre Minuten da auf den Guard-Positionen ab. Trotzdem finde ich dann im Vergleich dazu die 14 Minuten, die Emmanuel Quickley mittlerweile oder über den Verlauf dieser 4 Spiele bekommt, schon ein bisschen zu wenig. Also ich würde da stärker auf den Youngster setzen. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Also ich habe nur ein paar Sequenzen von Kemba Walker gesehen. Das sah ganz ordentlich aus. Er trifft seinen Dreier, das ist, glaube ich, wichtig in dem Team.
Ja.
Aber Quickley, ja, ich habe im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, er hat einen ziemlich geilen Ankle-Breaker gehabt gegen die 76ers, wo er Tyrese Maxey mal richtig Cola holen geschickt hat. Das war schon ganz interessant. Ich habe das mal wieder in einem Instagram-Clip von einem Coach gesehen, also von so einem Off-Season-Coach, der dann immer so Zusammenschnitte macht, quasi den Move aus dem Spiel und dann, wie er das trainiert. Und das war schon beeindruckend zu sehen. Also, dass es genau halt dieser Move war, dann noch einen kurzen Stepback hinterher. Und das fand ich dann schon ganz, ganz interessant und finde es immer wieder beeindruckend, wie die NBA-Spieler, das, was sie da in der Offseason ohne Gegner und irgendwas im Einzeltraining trainieren, dann tatsächlich im Spiel auch anwenden können. Aber das nur als kleine Anekdote nebenher.
Alright, dann würde ich sagen, bleiben wir noch mal ein bisschen im Osten und zwar ganz oben in der Conference. Das dritte Team, das ich echt bemerkenswert finde aktuell und das ich leider auch mit Blick auf unsere kleine Fantasy League da nur ungern erwähne, sind die Charlotte Hornets mit dem besten Start in der Franchise-Geschichte. 4-1 stehen sie mittlerweile, angeführt natürlich von LaMelo Ball und deinem traumhaften Fantasy-Pick Bridges. Läuft ganz gut da aktuell in Charlotte, ne?
Ja, absolut. Die machen richtig Spaß. Also ich habe ja schon angekündigt, dass das die Fantasy-Todes-Kombo wird. Ich freue mich jedes Mal, wenn LaMelo da irgendeinen Kick-Out-Pass auf Bridges spielt oder einen Lob-Pass. Da klingelt's immer ganz, ganz gehörig auf dem Fantasy-Punkte-Konto. Und Miles Bridges, ja, ist krass. Hat, glaube ich, keiner so wirklich damit gerechnet, dass er so in die Saison startet. Steht aktuell bei 26,2 Punkten. 8 Rebounds. Ist ja auch Player of the Week geworden in der Eastern Conference, also zusammen mit Steph Curry in der Western Conference. Und ja, das ist richtig krass, aber ich finde die Hornets auch, abgesehen von LaMelo und Bridges, einfach ein ganz interessantes Team, wenn man gesehen hat, wie sie da die Nets rasiert haben. Und am Ende im Endeffekt Ish Smith gegen Kevin Durant und James Harden da gespielt hat und am Ende hat Smith das Ding auch noch geholt. Das war schon einigermaßen beeindruckend.
Ja, safe ist ein cooles Team, macht mega Spaß, die anzuschauen. Die Announcer sind ja sowieso schon legendär. Ich mache mir langfristig halt weiterhin so ein bisschen Sorgen um die wirklich großen Positionen. Also ich finde, die hatten im vergangenen Jahr schon Probleme auf Center. Plumlee macht das jetzt in den ersten Auftritten gar nicht schlecht, aber das kann für ein Playoff-Team vielleicht nicht unbedingt die Antwort sein, dass dann Mason Plumlee da die Big-Man-Minutes nimmt. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht kriegen sie da ja auch irgendwie über einen Trade oder später sogar über einen Signing noch ein bisschen Verstärkung mit dazu. Das ist so das Einzige, wo ich aktuell sagen würde, okay, darüber kann man sie richtig angreifen und schlagen. Ansonsten super cooles Team, macht Spaß, die zu verfolgen. Ich bin gespannt, wo es bei denen noch hingeht. Vielleicht ein bisschen von den Hornets weg.
Vielleicht noch
stärker Richtung.
Vielleicht noch kurz eine Sache zu den Hornets. Was schon auch interessant ist, dass sie so starten und Terry Rozier spielt nicht mal, ne? Also der ist noch raus. Das ist sicherlich dann auch ein Grund, warum Miles Bridges so viele Würfe nimmt. Ich glaube nicht, dass er weiterhin irgendwie 16, 17 Würfe nehmen wird, wenn Rozier zurückkommt. Das auf der einen Seite und was man, glaube ich, womit man auch nicht rechnen konnte, ist, dass Kelly Oubre eigentlich ganz ordentlich spielt. Also, ich weiß auch nicht, hätte ich jetzt vorher nicht gedacht, dass der, ja, dass der seinen Dreier trifft und dass der da eigentlich eine ganz gute Figur macht, hat mich auch einigermaßen beeindruckt.
Ja, kommt halt immer drauf an, ob er das jetzt endlich auch mal dann konstant hinbekommt, ne? Also, dass das kein schlechter ist, das hat man die letzten Jahre ja auch immer mal wieder sehen dürfen. Die Konstanz ist halt oft mal so ein bisschen das Problem. Wenn er das jetzt in Charlotte auf die Reihe bekommt, umso besser. Cooler Typ, der eine Menge drauf hat, mit LaMelo Ball eine geile Kombo da irgendwie im Backcourt abgibt. Mal gucken, wie sich Terry Rozier dann einfindet, wie viel Minuten er bekommt, wie viel offensiv über ihn läuft. Ich schätze das aber ähnlich ein wie du. Da wird Scary Terry schon noch eine tragende Rolle spielen, vollkommen zu Recht auch. Also wenn er da so performt wie im vergangenen Jahr, wären die Hornets doof, wenn sie da jetzt wegen den paar Siegen, die sie ohne ihn eingefahren haben, irgendwie größer was verändern würden. Alright, dann jetzt Richtung Fantasy. Über Bridges hinaus, wie sieht's aus? Mit welchen Spielern bist du bislang zufrieden, die du dir geholt hast? Was läuft eher nicht so gut? Bei mir, muss ich sagen, ist der andere Bridges, Mikal Bridges, auch kein verkehrter Pick gewesen. Ist vielleicht nicht ganz so übertrieben unterwegs, wie das bei dir der Fall ist, aber auch eine solide Addition gewesen. Ansonsten kann ich mich halt bislang stark auf KD verlassen, auch wenn die Nets die Spiele vielleicht nicht gewinnen. Der liefert auf jeden Fall 40 Punkte pro Spiel. Das ist schon mal ein Großteil von dem, was ich so hole an einem Spieltag. Von daher auf Forward zusammen dann noch mit Claxton, den wir ja von vornherein als ganz coolen Pick gesehen hatten. Und Evan Mobley, über die Cavs können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz quatschen und ihre riesige Line-Up, mit der die aktuell auflaufen. Und Mobley eben vorneweg sammelt fleißig Punkte für mich. Wer sind bei dir so die frühen Stars deiner Fantasy-Line-Up?
Ja, also im Endeffekt sind es die beiden Hornets-Jungs, also LaMelo Ball, Miles Bridges, Jordan Poole bei den beiden Golden State Warriors gibt mir immer noch ganz ordentlich Punkte. Ansonsten muss ich aber sagen, habe ich so ein paar Leute, ja, mit denen bin ich noch zufrieden. Darius Garland ist ordentlich, Clarkson bringt das, was ich gedacht habe, Jaren Jackson Jr., von dem hoffe ich mir noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten habe ich schon noch ein paar Picks. Cam Thomas bei den Nets spielt einfach gar nicht. Hätte ich so auch nicht gedacht. Hängt jetzt vielleicht auch ein bisschen mit dem Problem bei den Nets zusammen. Kommen wir später noch drauf. Porzingis, ja, macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Also spielt da auch wirklich nicht gut. Ist jetzt, glaube ich, auch verletzt. Hat sich irgendwas am unteren Rücken zugezogen. Da muss man jetzt mal gucken, ob er überhaupt spielt. Und dann, ich habe halt meine Oldschool-Rotation mit 5 Centern. unter anderem Frank the Tank Kaminsky. Ja, das war jetzt auch nicht unbedingt das höchste der Gefühle, muss man sagen. Da würde ich, glaube ich, auch mal gucken, dass ich den einen oder anderen Center wegtrade im Laufe der Saison und mir vielleicht noch den einen oder anderen Guard oder Forward hole.
Vielleicht kannst du mir da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich muss nämlich gestehen, dass ich immer noch nicht wirklich über die Regeln Bescheid weiß und mich allzu sehr damit beschäftigt habe. Wie viele Spieler hast du aktuell, die gar keine Punkte machen? Weil ich habe Talen Horton-Tucker, der spielt noch nicht, Tony Snell spielt nicht, Wiseman spielt nicht, Bol Bol hat jetzt mal ein Spiel gemacht. Ist scheiße, oder? Also die rechnen schon alle Punkte einfach zusammen, die man halt im Kader hat. Oder gibt's da irgendwie ein paar Streichergebnisse? Schüttelst den Kopf? Ja, Mist, okay.
Nee.
Hätte man sich vorher vielleicht mal informieren können, weil Trades sind irgendwie auch erst im November wieder möglich. Von daher, wenn ihr bis dahin Ideen habt, wen ich mir da ertraden sollte, lasst uns gerne mal wissen. Einfach Instagram oder so, @thewipesmag, Twitter, wo auch immer ihr wollt. Ich brauche ein paar Tipps, ich muss ein bisschen was verändern, sonst wird das, glaube ich, auf längere Sicht nichts. Auch wenn wir beide aktuell in unserer Division eigentlich ganz solide unterwegs sind, oder? Wir sind beide irgendwo im Mittelfeld, so Platz 4, Platz 5 habe ich, glaube ich, die Tage mal gesehen. Sepp ist auch noch hinter uns, von daher kann von ihm da keine große Ansage kommen, das ist ja auch schon mal wichtig. Sandro noch weiter abgeschlagen, ich habe es hier gerade mal aufgemacht, von daher kann da keiner groß Töne spucken, das ist doch schon mal was.
Ja, definitiv. Also damit kann ich mich einigermaßen anfreunden.
Alright. Zurück zum eigentlichen Basketball. Ich habe Mobley und die Cavs gerade schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob du Highlights von den Cavs jetzt schon gesehen hast in den ersten paar Spielen, die da waren. Ich habe was gesehen und fand das sehr, sehr strange im ersten Moment, weil die halt wirklich mit Mobley, Allen und Lauri Markkanen gespielt haben und das einigermaßen funktioniert hat. Also drei absolute Big Men, die man auch alle einfach als Center einordnen könnte. Die versuchen da so ein bisschen deine Fantasy-Taktik zu gehen und das ins Real Life zu übertragen. Und das ist gar nicht so unerfolgreich, ne? 3-2-Start für ein Team, bei dem klar war, okay, wenn sie so 35 Wins oder so vielleicht holen, wäre das schon eine sehr, sehr starke Saison. Hast du schon was gesehen? Wie ist dein Eindruck zu den Cavs?
Ja, spannend auf jeden Fall. Also vor allem muss man auch sehen, sie haben die Hawks geschlagen, sie haben die Nuggets geschlagen und sie haben die Clippers geschlagen. Also es waren jetzt auch nicht irgendwelche Trash-Teams. Aber ja, sie spielen mit 3 7-Footern. Das ist schon einfach Wahnsinn, absolut crazy, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Es ist wahnsinnig beeindruckend, wie Mobley spielt, finde ich. Also wie beweglich der Kerl irgendwie ist für ja einen 7-Footer. Und auch sonst, also ich meine, wo Lauri Markkanen diesen Dank über den MVP Jokic hergeholt hat, das fragt er sich, glaube ich, bis heute selber.
Heftig.
Das ist so wahrscheinlich, ja, wenn Lauri Markkanen irgendwann mal seine Karriere beendet, wird das vielleicht sein absolutes Highlight-Play gewesen sein. Und trotzdem war es in der Nacht nur auf Platz 2 der Dunks, ne? Das ist das Verrückte. Die Nacht war richtig crazy. Da war Jaylen Brown über Miles Bridges, die Nummer 1 in den Highlights.
Allgemein passiert irgendwie viel dieses Jahr, ne? Wenn wir gerade bei den Cavs schon sind, hast du den Dunkversuch von Ja Morant über Kevin Love gesehen? Also wenn er den reingestopft hat, dann ist das aber nicht nur das Highlight-Tape für Ja Morant seine Karriere, sondern für die ganze NBA. Das war ja unfassbar krass. Schade, dass er ihn nicht gestopft hat. Springt quasi komplett über Kevin Love drüber.
Ja, aber ansonsten die Cavs, die machen Spaß, kann man sich sehr gut angucken. Mobley spielt gut, 14 und 9, dazu 2 Blocks. Allen ebenfalls 14-9, Sexton legt irgendwie 20 Punkte pro Partie auf, mit knapp 52% Field Goal Quote. Rubio macht einen super, super Job von der Bank. Es steht dabei bei 14 Punkten, 8 Assists. Also auch da echt ein Gewinn für die Cavs. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt mit Kevin Love machen. Also wann der da mal rausgekauft wird. Ich glaube immer noch dran, dass das irgendwann passieren wird. Aber man muss schon sagen, die Cavs haben da echt eine interessante Truppe zusammen. Ob das langfristig jetzt ja so weitergehen wird, dass sie mit so vielen Großen spielen, weiß ich noch nicht. Kann ich mir eigentlich immer noch nicht vorstellen. Aber ist auf jeden Fall, sie haben da echt einiges an Potenzial, an jungen Spielern, einen guten jungen Kern zusammen.
Ja, gerade bei Markkanen finde ich das auch immer wieder bemerkenswert. Der ist halt immer noch erst 24, ne? Gefühlt ist der ja schon seit 3 Jahren irgendwie eher so ein gefailter Pick, der nicht so richtig funktioniert hat, aber der hat ja noch seine ganze Entwicklung irgendwie vor sich. Am Ende glaube ich dennoch, dass alles mit Evan Mobley da fällt in Cleveland. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendeiner von den anderen Spielern eine klare Nummer 1 bei einer Franchise, die vielleicht auch mal um Titel mitspielt, sein kann. Glaube ich nicht, dass weder Sexton, Garland, Allen oder so, das sind Nummer 2, Nummer 3 Spieler vielleicht in einem wirklich guten Team. Und am Ende muss Mobley jetzt halt dieser Mega-Pick gewesen sein, der dann da als klarer Leader vorangehen kann. Das kann man jetzt nach 5 Spielen im Alter von 20 Jahren noch nicht wirklich sagen. Trotzdem ist der Start natürlich mega, mega geil. Scheint ein kommender Superstar in dieser Liga zu sein und das sieht man doch immer gerne.
Dann lass uns doch mal von den positiven Überraschungen des Saisonstarts zu den vielleicht eher negativen Überraschungen kommen und ich stelle mal ganz provokant die Frage, siehst du schon Zeit für den Panic-Button bei den Lakers?
Ja, das macht jetzt Spaß, ne? Kannst den negativen Part im Podcast schön mit den Lakers anmoderieren, ganz toll gemacht. Ja, also Panic Button bei den Lakers würde ich grundsätzlich sowieso nie drücken, weil am Ende ist da ja immer noch ein gewisser Herr LeBron James im Kader und der wird das hinten raus schon irgendwie regeln und wieder in den Griff bekommen. Allerdings ist es im Moment wirklich die volle Russell Westbrook Experience, die man in den ersten 4, 5 Spielen da schon mitbekommt. Entschuldigung, alles Positive, alles Negative, Russell packt packt's auf den Tisch. Und ich weiß jetzt, was du da jahrelang in OKC mitgemacht hast und verstehe deine Reaktion ein bisschen besser.
Ja, das ist Wahnsinn. Also, wenn man sich letzte Nacht anguckt, die Lakers verlieren gegen die Thunder, Russell Westbrook's Deadline, 20 Punkte, 14 Rebounds, 13 Assists, soweit mega gut, Triple-Double. Aber Russ legt halt noch einen Quadruple-Double auf und macht auch noch 10 Turnover. Also das ist einfach zum, ich weiß nicht, irgendwie Spiel davor gegen die Grizzlies hat man mal so ein bisschen Eindruck gewonnen, wie Westbrook vielleicht zu den Lakers passen könnte. Wenn er sich einfach ein bisschen mehr als Pass-First-Point-Guard versteht, wenn er irgendwie nicht immer diese blöden Pull-Up-Jumper nimmt oder irgendwie die Dreier, die teilweise verteidigt sind, wenn er das alles weglässt, so wie es gegen die Grizzlies, wie er es gegen die Grizzlies gemacht hat, dann passt er da, glaube ich, ganz gut rein. Dann ist er ein verdammt, verdammt guter Spieler. Das Problem ist einfach nur, ich glaube irgendwie bei ihm nicht mehr so wirklich dran, dass er sich da tatsächlich ändern kann, dass er das tatsächlich anpassen kann und halt dauerhaft so spielt, wie er es eigentlich müsste.
Ja, glaube ich auch nicht. Ich denke aber trotzdem, dass es auch so funktionieren kann. Also ich habe gesagt, ja, wir haben jetzt hier irgendwie schon die komplette Russell Westbrook Experience mitgenommen. Ich bin trotzdem eher positiv jetzt angetan und finde zwar, also es, ich find's cool, Westbrook in meinem Team zu haben oder in dem Team zu haben, das ich verfolge, weil der Typ, der brennt halt einfach, ne? Natürlich die 4-5 Turnover, die er sich allein im vierten Viertel dann gegen die Thunder erlaubt hat, das macht dich bekloppt. Aber ich find's geil, wenn ein Spieler dann danach zu Basley geht von den Thunder, der mit der letzten Aktion des Spiels nochmal einen Dank raushaut, anstatt einfach die Uhr runterlaufen zu lassen und dann springt Westbrook auf ihn drauf und schreit ihn da zusammen, wie unsportlich er dann sei. Der Typ bringt halt Emotionen mit und ich habe das Gefühl, in dem Lakers-Team, in dem Anthony Davis ja jetzt eigentlich so die erste Option sein soll, der aber halt mega ruhig und irgendwie auch ein langweiliger Typ so zum Verfolgen ist und LeBron James, der jetzt auch nicht immer unbedingt so die krassesten Statements raushaut, sondern halt versucht irgendwie positiv von den Medien wahrgenommen zu werden, egal was er macht. Westbrook gibt dir einfach Ehrlichkeit, der sagt, was er denkt, der ist ehrlich mit sich selbst, der ist hart mit sich selbst, der kritisiert sich, wenn er Fehler gemacht hat selbst, und das ist cool im Team zu haben und am Ende wird er die Sachen bringen, die man von ihm kennt. Ich finde gerade gegen die Spurs noch mehr als im Spiel gegen die Grizzlies hat man gesehen, was es halt bringen kann. LeBron kann sich mal ein Spiel auf die Bank setzen, Russell Westbrook und Anthony Davis übernehmen, hatten beide mega Stats, können diese Spiele dann gewinnen, die man halt braucht, um am Ende dann Homecourt in den Playoffs haben zu können. Dafür ist er da, dafür haben sie ihn geholt und das wird er den Lakers dann auch liefern, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Ja, bin ich gespannt. Also ich kann das unterschreiben, was du bei Westbrook sagst. Ich finde ihn auch ein super Typ, bin ich umsonst irgendwie Russ-Fan, auch wenn es manchmal wirklich schwierig ist, aber ich glaube, dass der ja einfach ein cooler Teammate auch ist, der einfach gute Laune macht, Spaß macht. Von dem her kann ich das gut nachvollziehen. Du hast noch ein paar ganz interessante Stats zu Anthony Davis ausgekramt. Es wird ja viel drüber gesprochen aktuell, dass ein Kern des Problems bei den Lakers eigentlich die Tatsache ist, dass AD wieder auf der 4 spielt und quasi neben einem echten Center, neben dem zweiten Center wie Jordan oder Dwight Howard. Aber du hast da zwei, drei ganz interessante Statistiken rausgekramt, ne?
Ja, ich war vorhin ein bisschen auf Twitter unterwegs und hab dann einen spannenden Thread gesehen gehabt. 55% seiner Minuten hat Anthony Davis aktuell auf Center gespielt in dieser Saison. Und die Lakers haben in der Zeit insgesamt ein negatives Net-Rating von minus 7,2 und eine Defensive Efficiency von 118, also alles andere als gut. Noch komischer wird's dann aber, wenn man sich anschaut, mit welchen Kollegen Anthony Davis dann in der Lineup ganz gut funktioniert hat. Da ist nämlich DeAndre Jordan ganz vorne mit dabei. Wenn AD neben DeAndre Jordan spielt, haben sie ein positives Net-Rating von 2,9 und die Defense Efficiency geht runter auf 104,7. Noch tiefer auf 102,2 geht sie, wenn Dwight Howard statt DeAndre Jordan mit in der Lineup ist. Das Net-Rating geht dann noch mal ein Stückchen weiter hoch auf plus 4,5. Also man sieht, aktuell sagen die Zahlen eher, okay, Davis auf der 4 ist die die bessere Idee. Und ist auch neben DeAndre Jordan gar keine so schlechte Idee. Da muss ich allerdings sagen, also vom Eye-Test hat das bei mir was ganz anderes ergeben. Also ich konnte die Zahlen nicht so wirklich glauben, als ich die gesehen habe, weil die Spiele der Lakers, die ich jetzt in ganzer Länge gesehen habe, da habe ich mich gefragt, was das denn überhaupt soll, dass DeAndre Jordan irgendwelche Minuten spielt. Also aus meiner Sicht sollte Davis auf der 5 starten und dann kann Dwight Howard da die Backup-Minuten irgendwie bekommen und dann läuft das alles ganz gut. Aber also DeAndre Jordan hat nicht umsonst im vergangenen Jahr bei den Nets halt gar keine Rolle mehr gespielt. Der Typ ist viel zu langsam für die NBA, der kommt gar nicht mehr richtig hinterher, wie der den Court auf- und abjoggt. Das sieht aus wie wenn wir eine halbe Stunde Waldlauf gemacht haben und dann nach Hause hecheln. Von daher, ja, schwierig. Ich finde das aber insgesamt, können wir vielleicht, wenn wir nachher zu den Nets kommen, nochmal drüber sprechen, eine spannende Geschichte, dass auch so Spieler wie ein Paul Millsap oder so auf einmal halt als Starter bei Contendern unterwegs sind. Millsap bei den Nets, DeAndre Jordan bei den Lakers, die in den vergangenen Jahren jetzt keine zentrale Rolle bei wirklich guten Teams gespielt haben. Und die Contender setzen da halt irgendwie voll auf die Erfahrung. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Von daher für mich trotzdem AD auf die 5, Howard ein paar Backup-Minutes und dann läuft das bei den Lakers am besten.
Ja, glaube ich auch. Also sobald die Lakers mit einem echten Center spielen, ist halt das komplette Spacing kaputt. Also wenn du da irgendwie Jordan oder Howard plus Westbrook irgendwie rumstehen hast, wird's einfach schwierig. Und in den Minuten, wo Davis auf der 5 gespielt hat und LeBron tatsächlich dabei war und dann der quasi Point Guard war, gab's auch immer mal wieder Aktionen, einfach einfaches Pick and Roll von den beiden und dann kann LeBron sich aussuchen, was er macht und macht eigentlich seine einfachsten Punkte. Das ist, glaube ich, halt immer noch ein Play und einfach eine Riesenwaffe, die Lakers da haben. Aber ja, wird spannend sein zu sehen, was sie da jetzt machen, wann sie sich fangen, wie sie sich fangen. Es gibt definitiv Fragezeichen. Das Größte wahrscheinlich vor allem die Defense, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also das eigentliche Prunkstück der letzten Jahre, der Meisterschaftssaison vor allem und vor allem auch von Coach Vogel. Bin ich mal gespannt, ob er die da mit dem Spielermaterial, das er da hat, ob er das wieder hinbekommt, das zumindest irgendwie einigermaßen gut aussehen zu lassen. Vorne mache ich mir um die Lakers dann mit LeBron und AD eigentlich tendenziell weniger Sorgen. Ich glaube, das werden sie schon in den Griff kriegen.
Ja, das muss sich einfach alles auch erst noch so richtig einspielen. Ne? Das macht auch im Moment nicht wirklich Spaß, da den Lakers zuzuschauen. Es ist kein schöner Basketball, den die spielen. Im Prinzip kriegt irgendwie einer dieser Superstars halt den Ball und dann gibt's bisschen ISO und er versucht irgendwie zu scoren. Melo schafft's dann manchmal, dann haut er irgendwie ein 20-Punkte-Spiel raus und wird wieder gefeiert wie vor gefühlt 15 Jahren im Garden und alle finden ihn mega cool. Im nächsten Spiel trifft er gar nichts und dann verliert man halt. Dann darf Westbrook mal, rennt ein bisschen Richtung Korb und versucht irgendwas zu reißen. Die Sachen, die du gerade angesprochen hast, Pick and Roll, LeBron und AD, das ist eine Stärke von ihnen. Pick and Roll mit Russell Westbrook mal als Screener, der dann Richtung Korb abrollen kann oder selber den Ball bekommt und dann wieder was kreieren kann. Das sind die Sachen, die man im Moment noch viel zu wenig sieht, die man aber auch noch nicht so viel sehen kann, weil sie ja so lange noch nicht alle zusammen sind, die dann noch dazukommen werden. Weil wir gerade eben schon über Stats gesprochen haben, es geht noch ein bisschen weiter, AD auf der 5, Bron dann auf der 4 und Melo noch dazu als Dreier, ist aktuell somit das Beste, was die Lakers zustande bringen können, da ist das Net-Rating auf einmal bei plus 31, also komplett durchs Dach und sogar defensiv ist es dann mit 98,3 bei der Defensive Efficiency super stark für die Lakers. Kleine Sample Size, ja, mal abwarten, wie sich das entwickelt, aber das sind so Lineups, die halt Sinn machen. AD mit da, LeBron mit am Start, Westbrook von mir aus, dann sind Bron und Westbrook die jetzt vielleicht nicht so stark werfen, auch wenn LeBron James in den ersten beiden Spielen, ich glaube, jeweils 5 Dreier oder so reingeknallt hat, also sehr, sehr krass unterwegs war und dann drumherum halt Schützen, irgendwie Carmelo Anthony, Malik Monk hatte ein geiles Spiel gegen die Spurs, wenn sie da so ein paar streaky Jungs noch neben die bekommen, kann das schon funktionieren. Von daher abwarten. Bei den Lakers zählen die Playoffs.
Dann lass uns doch mal von den Lakers zu den Erzfeinden nach Boston schauen. Da fällt es jetzt vielleicht ein bisschen leichter. Den etwas schlechteren Saisonstart darüber zu sprechen. Was sagst du zu den Celtics? Sind jetzt auch nicht wirklich berauschend in die Saison gestartet, stehen bei 2 Siegen, 3 Niederlagen. Wie siehst du die Celtics?
ja, extrem durchwachsen. Also ich habe ja in unserem kleinen Spielchen da, als wir versucht haben, die Awards zu vergeben, habe ich den Celtics Head Coach Ime Udoka, der dieses Jahr zum ersten Mal da mit dabei ist, als Coach of the Year prognostiziert. Da müssen sie jetzt auf jeden Fall mal ordentlich aufs Gaspedal drücken, dass die ja, dass da die Bilanz auch noch positiv genug wird. Ich habe mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe von Al Horford als Zurückkehrer mehr erwartet. Ich habe auch erwartet, dass Josh Richardson nach zwei schlechten Stationen jetzt in Philly und auch bei den Mavs vielleicht wieder mehr der Spieler sein kann, der bei den Heat vor ein paar Jahren war. Das funktioniert alles nicht so richtig. Gerade offensiv finde ich das teilweise schon sehr, sehr mies, was die spielen. Ich finde den Fit von Tatum und Brown nach wie vor halt so ein bisschen fraglich, irgendwie so richtig voneinander profitieren können die nicht. Die spielen halt jeweils ihr Spiel, und wenn sie dann beide mal in der Lage sind, 30 oder mehr aufzulegen, dann haben die Celtics eine Chance zu gewinnen. Aber wenn einer von beiden einen persönlich eher schwächeren Tag hat, wird's schon schwierig, dass für die Celtics da ein Sieg rausspringt. Dennis Schröder versucht da so ein bisschen reinzuspringen, hat jetzt auch zuletzt zweimal über 20 Punkte gescored. Das sind dann so Sachen, die brauchen die Celtics tatsächlich zwingend von ihm. Und ob er die halt konstant bringen kann, bin ich mir auch nicht so sicher. Von daher schwierig, die Shot Creator in der Offense fehlen da einfach so ein bisschen. Ja, der klassischere Point Guard, der auch so ein bisschen die Plays halt ansagen kann, der sagen kann, was da jetzt gespielt wird, der Pässe verteilt so. Wir haben es in der Offseason die ganze Zeit gesagt, Lonzo Ball, irgendwie dieser Spielertyp, das würde dem Team sehr, sehr gut tun.
Ja, absolut. Ich glaube, ein Punkt, den würde ich auch nochmal hervorheben, ist, dass es halt echt wenig Spieler gibt, die da ihren eigenen Wurf kreieren können. Jaylen Brown ist irgendwie super, super streaky, hat irgendwie super reingekommen, ja. Hat 46 Punkte aufgelegt, im nächsten Spiel dann 9, dann 30, dann wieder 13. Also lässt er immer wieder aufblicken, dass er wirklich ja All-Star-Potenzial auf jeden Fall hat. Ist ja auch noch ein super guter Defender. Und ja, wie gesagt, zeigt immer mal wieder, warum Danny Ainge ihn damals nicht für James Harden anbieten wollte. Kann man auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite, wie gesagt, muss er halt auch einfach konstanter werden. Und ansonsten, ja, ist das einfach ein bisschen komischer Kader irgendwie. Auch jemand wie Peyton Pritchard, wo ich vielleicht gedacht hätte, er könnte vielleicht ein bisschen noch einen Schritt nach vorne machen, den ich eigentlich immer ganz, ganz cool fand von der Bank. Spielt jetzt bisher nur 14 Minuten, deutlich weniger als letztes Jahr. Marcus Smart ist echt nicht gut drauf. Der wirft katastrophal. Also bei den Celtics gibt schon das ein oder andere Fragezeichen, und es wird interessant sein zu sehen, ob Tatum und Brown da die Kohlen aus dem Feuer holen können, und ja, vor allem auch wie Schröder sich da dann weiterentwickelt. Also ich glaube, für seinen aktuellen Vertrag, den er da hat, ist er richtig gut unterwegs, so preis-leistungsmäßig. Ja. Das definitiv, aber für das, wie er sich selbst sieht, und für das Geld, das er eigentlich haben möchte, das dann eher dem dritten Star von einem Contender entspricht, da muss er, glaube ich, auch noch ein bisschen was drauflegen. Aber jetzt wollen wir auch mal nicht zu hart sein, ist noch früh in der Saison. Schröder ist neu dazugekommen und muss sich da vielleicht auch erstmal wieder einfinden.
Ja, der Start war, denke ich, solide. Er trifft 40% seines Dreiers, was ich extrem wichtig finde, weil wenn er das wirklich mal über eine Saison zeigen kann, dann steigert das seinen Marktwert tatsächlich direkt extrem. Das macht ihn so viel flexibler. Er hatte neulich ein Spiel mit 23, 8 und 6 oder so, meine ich. Wenn er solche Stats natürlich konstant bringen kann, dann empfiehlt er sich auch wieder für einen Vertrag irgendwie, der Richtung 100 Millionen geht. Aktuell wäre es, glaube ich, ein bisschen weniger, aber ich glaube, wir tun auch gut daran, wenn wir jetzt nicht die ganze Saison schauen, wie viel Geld er denn dann am Ende tatsächlich verdient. Lass uns lieber auf die Leistung schauen, die sind aktuell ganz ordentlich. Unterstützt wird er da von der Bank noch von Jabari Parker ganz, ganz ordentlich. Der bringt noch so ein bisschen Scoring vielleicht mit, was den anderen ein Stück weit abgeht. Der kann auch selber mal sich einen Shot erspielen. Allerdings, ja, merke ich auch beim Sprechen gerade, dass das so für die Celtics ein bisschen kein sehr gutes Zeichen ist, sage ich mal, wenn Jabari Parker jetzt der positive Aspekt in der Offense ist. Ich glaube, jeden Punkt, der dir offensiv gibt, den kassierst du mit ihm auf dem Feld halt doppelt in der Defensive. Von daher mal schauen. Viele tradable Contacts. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei denen noch ein bisschen was passiert. Bradley Beal und die Wizards spielen zwar gerade sehr, sehr stark, trotzdem muss ich sie jetzt hier nochmal erwähnen. Vielleicht sehen wir ja doch noch einen Superstar-Trade in Richtung Boston.
Gut, dann lass uns die Celtics auch mal abhaken und noch zu ja dem im Vorfeld der Saison ja zum absoluten Titelfavoriten zu gehen, zu den Brooklyn Nets. Bei denen läuft's auch nicht wirklich. Die haben einige Probleme, sind auch erstaunlich schlecht in die Saison gestartet, stehen aktuell bei, jetzt muss ich kurz
nach. 2-3.
Danke, 2-3. Ja, da gibt's natürlich auch einige Probleme, angefangen mit Kyrie Irving, der irgendwie immer noch einfach nicht spielt, wo ich mittlerweile irgendwie auch mich echt nicht wundern würde, wenn er gar nicht mehr für die Nets spielt. Mal gucken, was mit dem passiert. Der einzige, der da irgendwie einigermaßen Normalform aktuell hat, gefühlt bei den Nets, ist Kevin Durant. Der liefert ab. Das freut dich natürlich bei deinem Fantasy-Team. Aber ansonsten geht bei den Nets wirklich nicht viel. Vor allem James Harden sieht echt nicht gut aus, ne?
Ja, Harden ist aktuell echt schwierig. Können ja gleich vielleicht noch mal ein bisschen über die Foul-Geschichte und so sprechen, die da, glaube ich, einen großen Einfluss aktuell drauf hat. Zu Kyrie vielleicht noch mega schade, einfach aus Fansicht. Also ich habe heute Morgen das Brooklyn-Spiel wieder gesehen gegen die Heat. Konnte man cool anschauen, zwei gute Teams. Da gehört halt einfach Irving noch mit auf den Floor. Also ihn spielen zu sehen, das fehlt mir schon. Jetzt auch in der ersten Woche der NBA, das einfach geil anzuschauen. Das Ganze drumherum, die Proteste, die da vor der Barclays Arena beim ersten Heimspiel der Nets waren, als Fans aufgehalten wurden, in die Halle zu gehen, als alle irgendwie Free Kyrie da gechantet haben, die paar Bekloppten, die da vor Ort waren, ist natürlich Horror, richtig schlecht, was er da vielleicht auch für ein Bild abgibt, dass er sich da nicht irgendwie nochmal lautstark von distanziert hat oder so, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, ist mies. Trotzdem würde ich ihn gern wieder einfach spielen sehen. Und bei Absolut. Harden, ja, Foul-Thematik habe ich gerade schon angesprochen. Wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du die Regeländerung allgemein aktuell wahr? War das eine positive Geschichte? Ich hatte gerade gegen Miami jetzt im Spiel, das ich heute gesehen hatte, das Gefühl, dass es, keine Ahnung, bestimmt 10 Szenen oder so gab, in denen Harden letztes Jahr noch einen Freiwurf oder Freiwürfe allgemein bekommen hätte, die dieses Jahr alle weggepfiffen worden sind und beziehungsweise halt ihm nicht zugepfiffen worden sind, was schon eine sehr, sehr große Veränderung ist. Also siehst du das positiv oder ist es ein bisschen zu krass, wie es jetzt in die andere Richtung ausschwingt?
Ja, ich glaube, aktuell sind die Refs wahrscheinlich auch noch so ein bisschen dabei, ihre tatsächliche Linie zu finden. Ich finde es vielleicht aktuell ein bisschen zu krass, da waren bei Harden schon mal die ein oder andere Sache dabei, wo schon durchaus Kontakt war, ähnlich bei Trae Young, ähnlich auch bei ja, Steph Curry. Aber trotzdem, insgesamt muss ich sagen, finde ich es echt eine positive Sache, weil es halt einfach Spaß macht, das Spiel zu sehen, weil es einfach viel weniger Unterbrechung gibt. Das Spiel läuft viel flüssiger. Geht ein bisschen so in diese Euroleague Olympia-Thematik rein, die wir im Sommer besprochen haben, dass das echt Spaß macht, ja, diese Spiele zu gucken, weil es einfach flüssiger ist. Aber klar, für Harden natürlich eine Riesenumstellung. Ich meine, er ist der Posterboy für diese Regel. Er legt aktuell oder geht aktuell nur 3 Mal pro Spiel an die Linie. Im Vergleich, im Jahr davor war er 9 Mal an der Linie pro Spiel. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Und das sind tatsächlich dann auch ja fast genau die Punkte, die ihm gerade im Vergleich zur Vorsaison fehlen, die er normalerweise auflegt. Ich bin mir sicher, dass die Spieler allen voran Harden, aber auch die ganzen anderen sich da auch erstmal wieder dran gewöhnen müssen. Harden wird sein Spiel sicherlich dann auch ein bisschen umstellen und halt nicht mehr so sehr auf das Foulziehen aus sein. Aber was mich bei Harden viel mehr stört, ist seine Körpersprache. Also ich finde, er regt sich da nicht wirklich auf. Er ist nur am Lamentieren mit den Schiedsrichtern, aber dann irgendwann Irgendwann auch nicht mehr. Er resigniert dann so ein bisschen und lässt es so über sich ergehen. Das Spiel läuft dann so gefühlt ein bisschen an ihm vorbei. Bei ihm läuft nicht viel zusammen, aber man sieht auch keine wirkliche Reaktion. Also das ist das, ja, was mir bei Harden ein bisschen Sorgen macht. Aber insgesamt glaube ich auch. Ich meine, der war jetzt trotzdem lange verletzt. Und ich glaube einfach, um Harden muss man sich ähnlich wie bei LeBron James, also eigentlich keine großen Sorgen machen. Der wird schon wieder der Alte sein. Und wenn da ein Harden in Normalform auf dem Platz steht, sieht es, glaube ich, auch bei den Nets direkt wieder ganz anders aus.
Ja, denke ich auch. Aber weißt du, wer denen richtig fehlt oder wer denen auch die ganze Saison über noch richtig fehlen könnte? Das ist Uncle Jeff Green, der in so einer Situation vielleicht auch einfach mal emotional ein bisschen vorangeht, der die Leute wieder ein bisschen pusht, der nie den Kopf hängen lässt, weil bei den Nets habe ich schon so den Eindruck, ja, KD ist halt einfach kein so klassischer Führungsspieler, der dann irgendwie alle zusammenstaucht oder alle mal zusammenholt und irgendwie wieder pusht. Der macht halt so sein Ding, bisschen ruhiger. Alles gut, soll gar keine Kritik sein. Aber wenn dann auch ein Harden halt den Kopf hängen lässt und ein Kyrie sowieso total durch den Wind ist oder halt aktuell gar nicht da, ja, weiß ich nicht, ob da die anderen Veterans, ob da einen LaMarcus Aldridge oder einen Millsap, den ich vorhin angesprochen habe, ein Griffin, ob die dann da so vorangehen und die Leute zusammenstauchen. Habe ich ein bisschen Zweifel dran, könnte vielleicht den Wert von Patty Mills dann noch weiter in die Höhe treiben, wenn er die Rolle so ein bisschen ausfüllen könnte.
Ja, wäre jetzt auch mein Hinweis gewesen, dass Patty Mills da eigentlich der prädestinierte Mann dafür ist. Oder halt von der Bank dann Steve Nash. Der muss dann wahrscheinlich auch irgendwie seinen Beitrag dazu leisten. Aber was den Nets einfach fehlt, so wie Harden aktuell spielt, ist einfach jemand, der wirklich zum Drive, zum Korb nimmt und damit irgendwie eine Defense mal schlagen kann. Da hat man bei Harden gerade das Gefühl, dass er irgendwie gefühlt immer einen Schritt zu langsam ist. Er ist eigentlich der einzige Spieler, der das so wirklich, ja, kann und auch machen sollte und eigentlich dafür vorgesehen ist. KD kann das ab und zu mal machen, ist aber eigentlich nicht sein Spiel. Ansonsten Patty Mills als Backup-Point Guard, der lebt eigentlich auch mehr vom Wurf, trifft auch überragend seinen Dreier bisher, aber nochmal, ich wiederhole mich, ich glaube nicht, dass man sich um die Nets Sorgen machen muss, ich glaube auch nicht, dass man sich um Harden Sorgen machen muss.
Was glaubst du, wie lange dauert's, bis KD die Schlagzahl seiner Texte an Kyrie Irving erhöht und ihm die ein oder andere SMS noch mehr schickt und ihm sagt, dass er sich jetzt nicht so anstellen, sondern endlich wieder zurückkommen, weil das, was du angesprochen hast, da gibt's halt jemanden, der das ganz gut kann und das ist Kyrie Irving, also der würde genau das mitbringen. Die Stats letztes Jahr, 27 Punkte im Schnitt bei einer 50-40-90 Season, über die gefühlt kein Mensch gesprochen hat, was total crazy ist, weil damals als Nash das zum Beispiel aufgelegt hat, war das das Thema schlechthin. Da wird der Druck langsam schon ein bisschen wachsen, oder? Wenn die beiden wirklich so Buddies sind, wie sie immer tun, dann muss Kevin doch da jetzt mal ein bisschen Druck ausüben.
Ja, ich hoffe es. Also ich kann dir da auch nur zustimmen. Ich fände es überragend, wenn man Kyrie wieder spielen sieht. Aber man kann einfach nicht in den Kopf von dem Typ reingucken. Bin gespannt, was da passiert. Aber ja, vielleicht kriegt KD ja hin. Warten wir es mal ab.
Wir werden es sehen. Vielleicht zum Abschluss von unserem kleinen Rundumschlag quer durch die Liga. Spannender kleiner Hinweis oder Zwischenstand. Wenn wir vor der Saison über die vier Teams gesprochen haben, die vielleicht so die größten Chancen auf die Finals haben, wer wäre das aus deiner Sicht gewesen? Zwei im Osten, zwei im Westen.
Nets, Bucks, Lakers und die Suns.
Ja, ich glaube, da waren sich alle ziemlich einig. Und jetzt eine Woche, anderthalb Wochen durch die Saison, stehen die alle ziemlich mies da, ne? Die Bucks sind die einzigen, die überhaupt über 500 sind aktuell, stehen bei 3-2. Alle Spiele von all diesen Teams zusammengerechnet, haben sie eine negative Bilanz von 8-11. Also die absoluten Top-Teams sind insgesamt gerade noch so ein bisschen am Struggeln. Woran liegt das deiner Meinung nach? Gibt es da irgendeinen Punkt, der alle eint? Oder ist das einfach im Moment nur Zufall und eine sehr, sehr kleine Sample-Size?
Also ich glaube, einen Punkt, der alle eint, wahrscheinlich nicht. Speziell bei den Nets und den Lakers liegt es einfach daran, dass sie ziemlich neu zusammengewürfelte Teams haben, also speziell die Lakers natürlich, aber auch bei den Bucks, bei den Nets mit dem Ausfall von Kyrie Irving und vielen anderen, die dazugekommen sind. Die Bucks spielen ja ehrlicherweise ganz ordentlich. Die kann man da vielleicht fast so ein bisschen rausnehmen. Das ist schon okay. Und bei den Suns, ja, wird sich das, glaube ich, auch finden. Das ist irgendwie ein junges Team. Die sind vielleicht noch ein bisschen im Off-Season-Modus, weil sie vielleicht denken, dadurch, dass sie letztes Jahr in den Finals waren, läuft jetzt vielleicht ein bisschen von selbst. Das wird sich, denke ich, auch ändern. Und bei allen vier Teams mache ich mir auch keine Sorgen, dass die nicht irgendwie am Ende Homecourt Advantage haben.
Ja, das sehe ich genauso. Alright, hast du noch offene Punkte, die wir heute besprechen müssten? War eine Menge Teams jetzt mit dabei, natürlich auch eine Menge Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben. Keine Angst, machen wir in den kommenden Wochen alles noch. Ist ja jetzt gerade erst wieder losgegangen mit der NBA. Wir sind erst ein paar Spiele wieder tief drin. Ich glaube, jede Franchise wird hier noch ihr Fett abbekommen.
Absolut. Dann vielleicht zum Abschluss noch, du hast hier noch so eine schöne Umfrage in unser Pad reingehauen. Which hot take are you buying? Also, die Nets werden kein Top-4-Seed, die Bulls sind ein echter Titelcontender, die Warriors kommen nicht ins Play-In oder irgendwas anderes. Wo wärst du am Start?
Ja, finde ich, also habe ich deswegen gescreenshottet aus der Bleacher Report App war das und damit reingepackt, weil das für mich so schön verdeutlicht, wie Hot Take geil wir halt alle sind und wie schnell die Fans alle am Overreacten sind. Also die Ergebnisse da in Prozent hinten dran, 35% meinen, dass die Nets es nicht in die Top 4 schaffen, das also im Leben safe werden, die Homecourt haben. Die Bulls sind Contender, 37% haben das mit Ja beantwortet, also die Fans scheinen da wieder sehr, sehr schnell auf die Bandwagons zu springen, beziehungsweise zwischen den Teams hin und her zu jumpen und da ihre Predictions vor der Saison direkt über den Haufen zu schmeißen und nur auf die letzten ein, zwei Spiele zu schauen. Ich glaube, das sind alles sehr, sehr wilde Takes, wo ich jetzt für keinen davon meine Hand ins Feuer legen würde. Oder ist für dich was dabei, das safe eintreten wird? Die Bulls und der Contender, so wie du die Folge angefangen hast, stehst du dazu?
Nein, würde ich so auch nicht unterschreiben. Aber mich würde es trotzdem interessieren, hast du einen persönlichen Hot Take, irgendwas, wo du selbst sagst, weißt du eigentlich, dass es vielleicht nicht unbedingt der Realität entspricht, aber wo du dir, ja, dass du dir jetzt zum Saisonbeginn nicht kaputt reden lassen willst?
Ja, ich würde mir weiterhin den so langweilig es ist und so oft ich drüber spreche, den Fit von Westbrook und bei den Lakers würde ich mir nicht kaputt reden wollen. Also ich glaube, dass die da noch in den Groove reinfinden und dass die Dreier-Kombo da funktionieren wird, auch wenn es mir viele Leute jetzt schon kaputt machen wollen nach den ersten paar Spielen. Bei dir?
Naja, vielleicht so ein bisschen zwei Hot Takes. Zum einen natürlich mein Fantasy-Dream-Team, die Charlotte Hornets, die for real sind und Homecourt-Advantage holen werden dieses Jahr im Osten.
Ja, krass.
Das fände ich irgendwie eine coole Story. Ich kann es selber nicht so wirklich glauben, weil sie da, glaube ich, auch nicht tief genug dafür sind, vielleicht um das über die komplette Saison irgendwie hinzubekommen. Und was ich auch noch ganz cool finde, was hältst du davon, dass Ja Morant Topscorer wird, Scoring-Leader?
Nice. Führt er aktuell? Habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm.
Ja.
Wie viel hat er im Schnitt?
Ich weiß es aktuell gerade gar nicht. Ich habe es nur vorhin kurz gesehen. Kann ich dir gerade gar nicht sagen.
Aber macht auf jeden Fall einen geilen Eindruck. Ich habe das Spiel gegen die Lakers gesehen von ihm. Mega, mega Auftritt. Auch unfassbar, was der für tiefe Dreier mittlerweile trifft. Ne? Also wirklich ganz ansatzlos auch vom Staples Center Logo ballert der die Dinger rein. War aus seiner Sicht natürlich dann ein bisschen schade, dass er am Ende den letzten Free Throw mit runtergelaufener Uhr nicht noch getroffen hätte. Sonst wäre es in die Overtime gegangen. Da hätte er seinen Schnitt noch ein bisschen nach oben korrigieren können.
Ja.
Aber trotzdem, Ja Morant, Megatyp, jetzt schon absoluter Superstar. Und ich glaube auch die Grizzlies sind so ein bisschen, für mich sind das die Hornets im Westen. Zwei aufstrebende junge Teams, die echt Spaß machen.
30,5 hat er führt vor Kevin Durant mit 29,8. Und ja, ist echt interessant. Also ich habe ja letztes Jahr schon gedacht, wenn man das Play-in und die Playoffs von Ja Morant gesehen hat, habe ich mich ja so ein bisschen gefragt, warum er das eigentlich nicht schon über die komplette Saison gebracht hat, was er da an Scoring ja. hingelegt hat. Und ja, jetzt sieht's so aus, als hätte er sich was vorgenommen für die Saison. Und er legt auch schon in der Regular Season, zumindest jetzt zu Beginn, solche Zahlen auf. Auf jeden Fall heißer Kandidat vielleicht auch Cooler für den typ. Most Improved Player sogar.
Ja.
Gut, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Mal wieder eine pickepackevolle Folge. Ein wilder Ritt durch beide Conferences. Und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne auf Spotify. Lasst uns Kommentare und Bewertungen da. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Haut rein, ciao.